dieses Perfektionismus-Syndrom, dass man denkt, ich muss ja jeden Tag weiter üben, ich muss jeden Tag noch besser werden, oh, die anderen sind schon da, ich muss das auch machen, und geht mal wieder auf Instagram und doomscrollt XY und sieht, der eine macht Urlaub, aber hat währenddessen das und die andere, also da denkt man immer, ich bin der Schlechteste oder die Schlechteste, die es gibt auf der ganzen Welt.
Hallo, mein Name ist Patrick Hinzberger und willkommen zu einer neuen Folge Wie übt eigentlich? Hier spreche ich einmal im Monat mit anderen Musikerinnen und Musikern über eines ihrer wohl privatesten Themen, das Üben. Mein heutiger Gast ist der Trompeter Simon Höfele. Wer kennt das Gefühl nicht, einfach nicht genug gemacht zu haben? Dass auch mein heutiger Gast diese Gedanken hat, war mir neu, denn seine Karriere gleicht eher einem Bilderbuchverlauf. Simon kam bereits im Alter von 12 Jahren zu seinem späteren Professor Reinhold Friedrich und zählte damit zu seinen allerjüngsten Schülern. Inzwischen ist er als Solist in der ganzen Welt unterwegs und führt nicht nur die Klassiker der Trompetenliteratur auf, sondern immer wieder auch Jazzstücke und zeitgenössische Literatur. In unserem Gespräch wollte ich vor allem wissen, wie Simons Werdegang als Solist verlief und wie sein Üben dazu ausschaut. Wir haben über mentale Gesundheit, unseren Umgang mit Stress und schlechten Übetagen gesprochen. Natürlich kamen wir trotz allem auch nicht an den Themen Kaffee und Fotografie vorbei. In der ganzen Euphorie kamen wir dann auch gleich auf 3 Podcast-Empfehlungen für euch. Und ganz nebenbei hat Simon dann auch noch ein Geheimnis verraten, das, Achtung Spoiler, mit genau diesem Format zu tun hat. Seid also gespannt. Viel Spaß nun mit der Folge. Dann lass uns starten. Die erste Frage, mit der es immer losgeht, lautet: Vervollständige folgenden Satz. Üben heißt für dich?
Und schon stehe ich auf dem Schlauch. Herrlich, es geht ja gut los. Üben heißt für mich Konzentration.
Okay, kannst du das ein bisschen konkretisieren?
Ich merke es immer, wenn ich nicht konzentriert übe, sprich, wenn zum Beispiel mein Handy in der Nähe ist oder keine Ahnung, man schaut, keine Ahnung, Fußball, die Tagesschau, irgendein dummes YouTube-Video. Ich glaube, das kennt jeder und jede. Und ich merke es einfach, wenn ich gut übe, ist das Handy nicht im Raum. Und ich habe einfach eine ganz andere Konzentration und auch wirklich eine Konzentration, die über das Üben hinausgeht, dass ich mir wirklich vorstelle, wirklich auf der Bühne zu sein, wirklich das zu spielen, genauso da vor Ort zu sein und gar nicht im Hier und Jetzt. Also, dass ich mich möglichst wirklich mit all meinem Hirnschmalz, mag nicht viel sein, aber mit all dem in die Situation reinversetze.
Das geht so ein ganz klein bisschen auch so in Richtung mentales Üben, sich vorzustellen, wie das dann sein wird an Tag X der Aufführung oder sowas, beziehungsweise auch so ein bisschen wie so eine Art Flow-Zustand, den man dadurch erzielt, dass man quasi keine Ablenkung nebenbei hat, oder?
Ja, I wish. Also der Flow-Zustand, der kommt natürlich nicht immer. der kommt vor allem dann nicht, wenn man irgendwie Scheiße übt oder merkt, oh ja, das läuft ja heute mal gar nicht so, wie ich es mir vorstelle. Dann ist der Flow-Zustand gleich null und der Frustfaktor eher mal 1000. Aber wenn man gut übt, ja, dann kann man sich da schon drin verlieren, auch in, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Konzert durchspiele. Das ist eh bei mir so ein Ding. Ich spiele ganz viel durch. Ich mache ganz viele generalprobenartige Übephasen. Ja. Auch bei Rezitalen lege ich mir die Stücke genauso zurecht, wie sie in der Reihenfolge drankommen. Und je nachdem mache ich sie dann wirklich am Stück dann durch und versuche mir dann vielleicht sogar noch ein paar mehr Steine in den Weg zu legen, dass ich noch weniger Pausen mache oder sowas, dass ich dann auch wirklich einfach immer gewappnet bin für den Ernstfall, weil auf der Bühne ist man dann vielleicht immer noch mal einen Tacken nervöser oder whatever. Das kann man ja einfach nie wirklich vorhersehen, zumindest ich nicht. Bei mir ist das immer total random. Und ja, deswegen ist da vielleicht dann eine Art Trance-Zustand nur dann möglich, wenn man wirklich, wirklich gut übt und dann eben im Flow ist, wie man ja so schön sagt.
Ja, spannend. Da will ich gleich hernach nochmal kurz ein bisschen genauer drauf eingehen. Welche Musik, Album oder Künstler läuft denn bei dir gerade in Dauerschleife?
Fat Tony, nonstop.
Das kam unerwartet. Wenn man deinen Instagram-Account kennt, bist du auf jeden Fall auch treuer T-Shirt-Fan.
Ja, ich hab ein paar Sachen. Ich glaube, das war Teil eines Bundles von einem seiner jetzt schon echt älteren Alben. Geiles Zeug.
Ja, nice. Finde ich auch cool. Und Auf die Trompete bezogen, gibt es da eine spezielle CD oder auch vielleicht sogar einen Künstler, der dich auf dein Spiel bezogen sehr geprägt hat, wo du sagst, das ist so eine Art Vorbild auch?
Ja, ganz klar natürlich mein Professor, Mentor, Freund, was auch immer, Reinhold Friedrich. Der hat mich mein Leben lang mehr oder weniger begleitet. Ich bin bei Reinhold, seitdem ich 12 bin, und seitdem, ja, war er immer da, ist immer da, und das ist natürlich eine nie enden wollende Inspirationsquelle, die ich sehr dankend annehme.
Und hast du da irgendeine spezielle Aufnahme, wo du sagst, dass da ist, das ist vielleicht so der Anfang gewesen?
Nee. Ach so, spezielle Aufnahme. Das ist der Anfang. Nee, weiß ich gar nicht. Also ich habe nicht diese Story, wo ich denke, oh, ich habe als Kind, keine Ahnung, Brandenburgisches gehört von Reinhold, und seitdem diese Aufnahme hat mich geflasht. Nö. Also ich habe als Kind kaum Musik gehört, generell. Ich glaube, ich habe Musik tatsächlich erst so in der 5., 6. Klasse angefangen zu hören, obwohl ich aus einem vollen Musikerhaushalt komme. Vielleicht gerade deswegen. Ich war sicher schon 30 Mal in der Oper, bevor ich überhaupt daheim meine erste Musik-CD ins CD-Laufwerk gelegt habe. Also meine Eltern spielen eben im Staatstheater in Darmstadt, im Opernorchester. Und da war einfach manchmal früher, wenn der... die allerersten Male, wenn der Babysitter keine Zeit hat, hieß es, naja, Simon, du setzt dich da jetzt hin und hol dich danach wieder ab. Und mit 5 in meinem ersten Hänsel und Gretel. Und dachte mir, ja, ist ja irgendwie ganz, ganz cool, was die da so machen. Und also da habe ich mir natürlich jetzt keine Gedanken drum gemacht. Musik war eh immer ein Ding. Ich habe mit 7 angefangen, Trompete zu spielen, und vielleicht war einfach das der Ersatz fürs Musikhören. Ich bin auch manchmal so ganz froh drum, keine Musik zu hören, also auf dem Fahrrad zu sitzen oder im Zug. Ich habe zwar In-Ear-Kopfhörer drin, aber einfach nur Noise Cancelling an. Mhm. Geil. Mein Gott, Stille kann schön sein. Oh. Also, genau. Jetzt habe ich aber deine Frage vergessen.
Die hast du schon auch beantwortet. Also, ob es quasi eine Aufnahme gibt, die dich da speziell geprägt hat. Und in dem Fall gab es die nicht.
Aber das hast du gerade schon angesprochen. Doch, eine. Also, meine allererste CD. Aber das hat überhaupt nichts mit Reinhold zu tun. Es war Count Basie Big Band.
Ah, krass.
Und es war geil.
Straight Ahead, oder was?
Nee, es war, wie fing das, also es war komisch, ich kann es dir vorsingen, aber es war so ein Potpourri, also es ging los mit, wie heißt es, Chicago, oder? Ich singe total beschissen, weil ich mich auch selber gar nicht höre mit Kopfhörern, okay. Ich singe eh nicht schön, aber da müssen jetzt die Zuhörer durch, oder du spielst einfach kurz den Track rein. Ja, also mega, mega platte Count Basie Big Band, und auch sonst nichts. Also jetzt nicht mit Frank Sinatra oder nicht mit Oscar Peterson, also nicht diese ganzen Duo-Feature-Platten mit anderen Künstlern, sondern es ist einfach nur Count Basie. Und das war geil. Das war wirklich cool. Während die anderen halt, keine Ahnung, was hat man in der 5. Klasse gehört? Agro Berlin.
Oh ja.
Da war bei mir Count Basie Big Band, also irgendwie... war ich ein komisches Kind.
Aber wahrscheinlich jeder, der Musiker geworden ist, hat irgendwie so ein paar komische Laster in seiner Kindheit, was er an Heroes gehört hat, die auf jeden Fall rausfallen aus allem. Du hast es gerade schon angesprochen, du hast bei Reinhold Friedrich studiert, und jetzt, um vielleicht die Leute abzuholen, die dich jetzt noch nicht so gut kennen, wie du auch vorher schon gesagt hast, mit 12 hast du da den Unterricht, den ersten bekommen, und warst auch recht früh Jungstudent. Hast du ziemlich oder recht viele Preise gewonnen und Förderprogramme, wie zum Beispiel BBC New Generation Artist warst du. Du warst Rising Star der European Concert Hall Organization, und hast inzwischen 5 CDs unter eigenem Namen veröffentlicht. Und du hast vorher, finde ich, was Spannendes gesagt. Eigentlich war meine Frage, die ich hier auf dem Zettel stehen habe, ob du uns mal mitnehmen kannst in so einen typischen Überalltag, aber das hast du schon so ein bisschen ja beantwortet. Ich fand's oder find's eigentlich viel spannender. Du hast vorher gesagt, du kommst dann in den Flow, wenn es gut läuft, aber es läuft ja oft ja auch nicht gut, das kennt ja auch jeder.
Nee, bei mir läuft's immer super.
Also wäre die Frage dann eher jetzt, was machst du denn, wenn es nicht gut läuft? Also du hast vorher gesagt, du machst ganz viel so wie Generalproben zu Hause beim Üben durchspielen. Und quasi die ganzen Programme durchgehen. Aber was machst du denn, wenn es nicht gut läuft? Also wie befreist du dich denn davon?
Ja, das ist immer so die Frage dann. Also das ist immer sehr persönlich. Und natürlich hat, glaube ich, jeder und jede Künstlerin sein oder ihr persönliches Notfallprogramm für Tage, an denen es mal irgendwie gar nicht läuft, keine Ahnung, man hat irgendwie viel zu tun oder ist viel zu spielen und whatever oder kam erst spät zum Üben. Und es sind einfach die Umstände, sind irgendwie gerade schwierig an dem Tag oder an den Tagen. Und dann versuche ich meistens, wenn es nicht gut läuft, Druck rauszunehmen. Ich bin König darin, mich selber fertig zu machen. Also manchmal würde ich am liebsten, oder wenn es schlecht läuft, würde ich am liebsten eigentlich alle Instrumente, die ich habe, aus dem Fenster schmeißen und sagen, fuck it, ich gehe irgendwo hin und mach irgendwas anderes. Keine Ahnung. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Es ist natürlich völlig und es geht dann meistens auch irgendwie, wenn man dann mal kurz durchatmet und sagt, okay, ich mache jetzt mal 5 Minuten hier Stoßlüften und dann trinke ich ein Glas Wasser und dann mache ich mal weiter. Langsam spielen, nicht zu sehr sich da hochhypen in diesem psychischen Terror, den ich mir mache. Das hilft auf jeden Fall nicht in so einer Situation. Und vielleicht einfach ein paar Basics machen, gucken, dass es läuft, dass ich einfach, also auf gar keinen Fall weiter drücken, weitermachen, weiter forcieren und gucken, das muss jetzt funktionieren. Nee, es muss nicht jeden Tag funktionieren. Und manchmal funktioniert es auch nicht. Dann braucht mein Unterbewusstsein kurz mal wieder den Zug zurück am Schlawittchen, weil das natürlich meistens immer sagt, nee, es muss jeden Tag fantastisch laufen, aber es läuft natürlich nicht jeden Tag fantastisch. Und dann wird man wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, dass, nochmal einspielen, nochmal eine Runde Chikowitz, nochmal eine Runde Stamp, nochmal eine Runde Mundstück, nochmal eine Runde Singen, lange Töne, so ein Stuff, Atemübungen, Gymnastik einfach nochmal gut tun würden. Und dann kann man auch mal dann kann man es auch mal einfach bei einem nicht so guten Übetag belassen. Das ist jetzt keine pädagogisch wahnsinnig tiefgründige Weisheit, aber meistens ist es am nächsten Tag schon viel besser.
Also ist dein Weg so ein bisschen auf der einen Seite die mentale Bremse zu ziehen und zu sagen, naja, okay, also es muss A, nicht jeden Tag gut laufen und auch mal kurz eine Pause sich zu gönnen. Und der spielerische Weg, wenn du so willst, wäre dann, die Stelle mal kurz Stelle sein zu lassen, die vielleicht dann gerade nicht funktioniert und dann zu sagen, okay, ich konzentriere mich dann eher wieder jetzt auf meine Basic, guck, dass die Luft gut fließt, mach vielleicht ein paar Bindeübungen. Ist dann das eher so dein Approach, oder?
Ja, also so ein Zwischending. Also ich meine, wenn ich natürlich mich an einer Stelle wirklich schon bunt geübt habe und dann merke, okay, ich komme hier nicht weiter, dann kann man die Stelle Stelle sein lassen. Natürlich, wenn eine Stelle nicht funktioniert oder eine Passage oder whatever, dann setze ich mich natürlich dran und versuche die erstmal akribisch doppelt zu checken und zu gucken, wie kann ich die jetzt besser machen. Und oft funktioniert das ja auch, vielleicht manchmal mehr, manchmal weniger, und dann ist das auch in Ordnung. Es muss ja nicht jede Stelle an einem Übetag danach perfekt laufen. Gut Ding will Weile haben. Also jeden Tag, keine Ahnung, eine schwierige technische Stelle, 10 Minuten extra üben und dann jeden nächsten Tag dann 3 BPM auf dem Mundstück, 3 BPM schneller machen auf dem Metronom. Ganz klassische Übung. Ich singe viel, während dem Üben singe ich viel, ich spiele viel nochmal auf dem Mundstück durch. Ich denke mir viel Dinge nochmal, also es ist viel dabei, dass ich einerseits den Druck wegnehme vom Mund, ne? Als Trompeter hat man halt den Mund nonstop in der Fresse drin. Das ist halt einfach ein bisschen anstrengend. und wenn man halt eine halbe Stunde lang sich an so einer Trippelzungenstelle wundübt, dann hat man irgendwann eh einen Krampf in der Zunge und die Lippen machen halt einfach auch nicht mehr mit. Und dann kommt es natürlich schon darauf hinaus, dass ich eben durch dieses ganze Wiederholen, durch dieses singende Wiederholen, durch das Mundstück wiederholen, durch die nur die Luft wiederholen, auch am Ende sage, okay, jetzt mache ich kurz Pause und dann mache ich mal ein paar lange Töne. Und dann kann ich nochmal gucken, wie es denn so generell läuft. Meistens ist es dann nicht mehr so schockierend, wie es am Anfang war. und dann muss man da auch sagen, okay, das nehme ich jetzt und das ist auch in Ordnung. Und dann kann man sich da auch mal ganz reell sagen, ja, das war okay, das war gut, und dann wird es am nächsten Tag wieder besser. Und dann hat man so ein bisschen, finde ich, diese Schlucht dann ein bisschen ausgebeult, dass die nicht mehr ganz so tief ist, in die man dann da rein stolpert.
Wenn du jetzt so einen typischen Übetag mal so im Kopf so durchgehst, Wie läuft sowas ab bei dir? Also du hast jetzt gerade ganz viele Einzelaspekte angesprochen, die du beim Üben so berücksichtigt, wie Mundstück spielen, Luftübungen, Singen und all sowas. Hast du so eine typische Reihenfolge, dass du immer sagst, okay, ich fange mit Luftübungen beispielsweise an und dann geht es ans Mundstück oder sowas?
Ja, also ich glaube natürlich, ich habe meine Skincare-Routine auf der Trompete, die meistens immer so an... mache ich gleich ein Tutorial zu. Nein, also ich habe jeden Tag natürlich meine Routine, die meistens anfängt mit ein paar langen Tönen, Luft, immer vor allem abwechselnd Luft spielen, singen. Und dann arbeite ich mich da hoch von erst langen Tönen, dann Clark, dann Stamp und dann so eine Extended-Version von Chickowitz. Und wenn ich dann halbe, dreiviertel Stunde da investiere zum Warm-up, dann bin ich fit. Oder zumindest versuche ich natürlich immer auf mich zu, versuche ich immer mir zuzuhören, weil es bringt ja nichts, wenn, keine Ahnung, XY sagt, ja, diese Übungen sind die besten und die muss jeder machen. Nee, also für mich ist es halt jetzt, ist es das, glaube ich, ist nicht schlecht. Das ist meine Routine, mit der ich gut fahre, sodass ich am Ende denke, ja, jetzt kann ich auf die Bühne und jetzt kann ich das Potenzial, was ich glaube zu haben, möglichst gut abrufen. Und das ist so, so, so persönlich. Deswegen bin ich auch überhaupt, ich hasse es, wenn man sich gemeinsam einspielt. Ich verstehe es nicht. Mhm. Ich habe es noch nie verstanden. Ich fand es immer scheiße. Ich fand es, also egal welcher Meisterkurs, ob es mit Reinhold oder mit irgendwelchen anderen Professoren, die alle toll waren, keine Frage. Aber gemeinsam einspielen, wenn du dazu 20 Talks im Kreis, einer spielt vor und 19 spielen nach, das ist ja toll. Klasse. Ja, leck mich am Arsch. Da hört man ja gar nichts mehr. Und ich meine, beim Einspiel geht es ja darum, dich selber zu hören und auch irgendwie sehr persönliche Nuancen zu sagen, okay, möchte ich so, möchte ich so, möchte ich so. Es resultiert eigentlich nur darin, dass alle lauter spielen.
Ja.
Also, weiß ich nicht. Also das ist was, auch was ich, wenn ich Meisterkurse gebe, da sage ich von vornherein rigoros, nein, das meine ich. Also, wenn wir uns einspielen, wir können das gerne zusammen machen, wir können gerne drüber reden und dann spielen wir das von mir aus einzeln. Das finde ich aber auch ein bisschen komisch, wenn man, also ich meine, jeder kennt die Situation, Meisterkurs, Professor XY sagt, ja, ich mache die Chickowitz-Übungen in so einer Ausführung, gehe einen Halbton runter und mache dann hier noch das und am Ende mache ich noch das und mache noch das und gehe noch am Ende noch so über die Terz. Hä? Und dann steht man da, hat es noch nie gehört, hat wahrscheinlich einen Chickowitz vielleicht noch nie gespielt, weil man halt Student ist im ersten Semester und denkt sich so, von was redet der? Wer ist Chickowitz? Und muss man das nachspielen? Und 19 andere hören einem zu, die das vielleicht kennen. Also bei mir, ich habe das immer groß umgelegt. Es war immer toll, weil alle haben sich gefreut.
Ja, ja, also es ist auf jeden Fall keine angenehme Situation.
Nein, das finde ich auch immer ganz fürchterlich. Aber also, das ist auch wirklich, ne, dieser Rant ist jetzt nur meine Sicht. Wenn Leute das ganz, ganz toll finden, dann okay, go for it. Aber ich finde das ganz, ganz kontraproduktiv. Gerade weil generell Einspielen für mich im ganz allgemeinen Sinn ist ja dafür da, seinen eigenen Klang zu finden oder seiner Klangvorstellung gerecht zu werden und dann zu wissen, okay, und jetzt bin ich ready. Und nicht 19 andere oder nicht Professor XY sagt was. Natürlich sind das gute Guidelines und wenn es Leute gibt, die sagen, ja, ich spiele mich eigentlich nie ein, ich nehme das Ding raus, mach Puste einmal durch, dass das Ding warm ist und fange mit dem Heidenkonzert an. Ja, dann weiß ich nicht. Das ist vielleicht auch nicht der richtige Weg. Aber wenn man selbst schon so eine Routine gefunden hat, und das haben ja viele Studenten, nicht alle, viele, und das ändert sich bei mir auch, das ändert sich bei jedem, dann ist es, glaube ich, super, wenn man das für sich selbst macht und das natürlich dann auch sehr akribisch und jeden Tag.
Ja, ich glaube, es ist auch eine große Leistung auf jeden Fall für sich, genau die Übungen rauszupicken und rauszufinden, die einem jeden Tag gut tun. Und vor allem, was ich von mir immer auch gut kenne, wenn man dann irgendwie mal einen Tag hat, wo man nicht spielen konnte oder im Urlaub war und mal längere Zeit auch nicht gespielt hat oder nicht viel spielen konnte, auch dann zu wissen, was muss ich machen, um wieder fit zu werden, vor allen Dingen halt. Ne? Also,
ja.
Genau, ich war jetzt kürzlich unterwegs gewesen und hatte nur das Mundstück dabei und musste zu meiner Schande gestehen, ich habe 4 Tage nicht gespielt. Und das passiert mir sehr, sehr selten. Also, ich möchte sagen, nie. Mhm. Aber wir waren auf Radtour und da war halt schlecht mit Trompete.
Und, wie? Hast du nicht den Markus Bonner-Kasten hinten drauf auf dem Rennrad? Ist doch super. So den Viererkoffer?
Ja.
Tipptopp.
Naja, das ist schwer. Rad war schon voll genug. auf jeden Fall fand ich dann, war ich erstaunt, wie so mit einer gewissen Routine dann auch irgendwie dann Jobs und Ansatz wieder kam. wenn man irgendwann dann für sich rausgefunden hat, was muss man machen, um wieder einigermaßen zügig fit zu werden und dann irgendwie an einen Punkt zu kommen, wo man sagt, ja, okay, das da ist es wieder, kann man wieder vorzeigen, es ist nicht so, es ist nicht nur Keller.
Aber ich kenne das Gefühl, wenn man aus dem Urlaub kommt oder keine Ahnung, ich finde das ja schon, also ich habe da echt nur Rosen. Also wenn ich einen Tag nicht übe, ist eine richtige Entzugserscheinung. Ich werde so aggressiv. Wenn ich nicht geübt habe an einem Tag und ich hätte aber eigentlich üben müssen, unangenehm. Ich bin sehr unangenehm drauf dann. Egal. Deswegen habe ich jetzt auch gerade vorher geübt. Nein, aber der Moment, wenn man merkt, aus dem Urlaub kommt, ich kann ja gar nichts mehr. Da kommt ja, oh mein Gott, da geht ja gar nichts mehr. Das tut richtig weh.
Ja, es macht keinen Spaß, und es ist auch fürs Umfeld
es ist für alle schlimm. Es ist für
alle scheiße. aber du hast vorher Luft ganz oft angesprochen und da habe ich eine spannende Sache entdeckt bei dir. Du hast in einem Podcast mal erzählt, dass dir eine ganz besondere Art der Atemtechnik geholfen hat, da über ein paar spielerische Sachen hinwegzukommen, nämlich die Technik von Christian Steenstrup, die da sehr besonders ist und die dir sehr bei deinem Spiel geholfen hat, obwohl du schon, wie du im Podcast damals erzählt hast, schon sehr viel von dem wohl automatisch angewendet hast. Aber kannst du vielleicht mal ganz kurz in einem Satz erzählen, was diese Technik so besonders macht und wie die dir geholfen hat oder wie die generell Blechbläsern oder auch vielleicht Holzbläsern hilft?
Ja, jetzt setze ich mich wahrscheinlich wieder in die Nesseln, weil ich auch gar nicht so ein wirklicher Dude bin, der sich damit auskennt. Also Christian kenne ich ganz gut. Bei Christian hatte ich ein paar Mal Unterricht und immer mal wieder auf Meisterkursen gewesen mit Reinhold zusammen. Und das hat mir immer sehr, sehr gut getan. Also ich würde wagen zu behaupten, egal wer, es ist immer gut, mal eine Stunde bei Christian zu haben. Gerade weil dieses auf die elementaren Dinge fokussieren, der Flow der Luft mal wirklich gesondert zu betrachten, das ist einfach seine Spezialität. Und das ist im Prinzip eigentlich so diese Arnold-Jacobs-Schule, also wirklich, wo atme ich hin, wie atme ich aus, also quasi ganz grob gesagt, wie effizient kann ich mit Luft arbeiten und wo ist die ideale Klangschönheit und über die Luft und über die Artikulation, offener Mundraum und dass man immer to anstatt teta, to, titi und so, wenn man hoch nach oben geht und blablablu. Gibt ja auch viele Theorien, die sagen, ja, umso höher, umso andere Zungenstellung, da ist Christian gar nicht so. Das hat irgendwie immer in dieselbe Scharte geschlagen, die ich auch über Reinhold und auch so irgendwie immer schon gemacht habe. Deswegen war das irgendwie immer schön. Und es hat aber alles irgendwie immer noch besser gemacht. Und zwar, ja, ist ein guter Dude. Also ich meine, ich glaube, Christian wäre nicht Professor, wenn ich jetzt mal in einem Satz kurz mal seine Theorie erläutern könnte. Einfach mal auf Facebook anschreiben, da ist er gut erreichbar. Und dann mal gucken, wo er seinen nächsten Meisterkurs hat und dann einfach mal hingehen. Cooler Dude ist und vor allem wirklich fit im, gerade bei was dieses Brain, diesen Gedankengang der Luft hergibt, das ist wirklich phänomenal bei ihm. Er hat auch ein paar Bücher geschrieben, die kann man auch einfach mal lesen.
Das finde ich an Arnold Jacobs auch ziemlich beeindruckend. Da geht es ja auch vor allem nie um die Technik, der Technik willen, sondern es ist ja quasi immer diesen musikalischen Aspekt, dass man sich gleich vorstellt, wie will ich klingen, was muss ich erreichen, um so und so zu klingen, anstatt zu sagen, naja, okay, ich habe jetzt die und die Technik und das macht das und das ist so aber losgelöst von jeglichem musikalischen Kontext. Also Arnold Jacobs bin ich auch riesen Fan von. Und trotzdem, also das ist zu einem Satz zusammengefasst, aber ich finde es trotzdem spannend, das auch nochmal da aufgebrochen zu sehen für uns Instrumentalisten, wie das da helfen kann auf jeden Fall.
Ja, und eben zu Christian kann man auch gehen, also von wegen Instrumentalist, da muss man kein Trompeter sein, sondern ich kenne Oboisten, Posaunisten, Hörner, ich glaube sogar Sänger, die mal bei Christian waren. Gut, Gesang ist jetzt aber vielleicht arg was anderes, aber generelle Luftführung, das würde jedem helfen. Also guter Unterricht.
Ja. Wenn im gleichen Podcast hast du auch erzählt, dass du...
Was war denn das für ein Podcast? Was habe ich denn da alles erzählt?
Glanzgespräche hieß der, glaube ich.
Ah, ja, okay.
Genau, Guter Podcast.
Ja, cool. Das war, genau. Cool.
Gibt es, glaube ich, nicht mehr leider, aber gibt ein paar coole Folgen. Also kann man nur empfehlen auf jeden Fall. Und da kam raus, dass, wenn ich da richtig zugehört habe, hast du erzählt, dass du kurz vorm Abitur doch noch die Schule abgebrochen hast, um dann das Jungstudium anzufangen. Oder das Studium, du warst vorher schon Jungstudent gewesen.
Genau.
Um dann das Studium anzufangen. Das klingt natürlich jetzt aus deiner heutigen Sicht, ich meine, du bist ultra erfolgreich, ein ziemlich bekannter Solist. Es ist jetzt natürlich so retrospektiv, ist irgendwie gut gelaufen für dich. Aber hast du jemals Zweifel gehabt, dass das irgendwie auch irgendwie hätte nach hinten losgehen können?
Ja, also ich meine, ich wär gerne so naiv gewesen und in dieser Traumwelt für immer gefangen gewesen, sozusagen. Ja, das läuft alles tipptopp, ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Nee, ich mache mir schon Sorgen. Keine Angst, das ist manchmal ein bisschen zu viel. Das ist das, was ich auch vorhin meinte, ne? Wenn es dann mal nicht gut läuft, dann, beim Üben, viel, das ist schön. Und wenn es dann mal ein paar Tage nicht gut läuft, dann bin ich richtig gut drauf. ja, also ich bin da sehr schnell in so einem Hamsterrad von so einem Fatalismus, dass ich da vom Hölzchen aufs Stöckchen komme und dann, ne, denkt man drüber zu viel nach und dann denkt man länger drüber nach und denkt man noch länger drüber nach und am Ende denkt man eigentlich ist alles scheiße. Was es natürlich nicht ist, dieses Risiko war am Anfang natürlich da. Ich hatte natürlich am Anfang nicht so richtig die Konsequenz im Kopf, was es denn heißt, ohne Abitur zu studieren. Andersrum dachte ich mir aber, selbst mit Abi hätte ich ja Musik studiert und mit dem abgeschlossenen Studium kann ich auch was anfangen. Also während die anderen quasi meine Schulkollegen angefangen haben, sich für ein Studium zu entscheiden, war ich halt fast durch mit meinem Bachelor. Klar, mit einem VWL, BWL-Studium kann man ein bisschen mehr anfangen als mit einem abgeschlossenen Trompeten-Studium. schon klar. Aber es ist ja auch nicht so, dass es nur diesen Weg gibt, dass man ins Orchester geht oder unterrichtet. Das finde ich eben problematisch, wenn man als Instrumentalist oder als egal was für ein Musiker. Ich meine, zum Beispiel Pianisten gehen in die Hochschule und denken, ich muss großer Solist werden. Oder mein Studium ist für den Arsch. So. Also ich kenne ganz viele, die leider so denken und das ist ja auch schön, wenn man so denkt, aber die Realität ist eine andere und vor allem ist die Realität ist zwar hart, aber es gibt ganz, 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 ganz viele andere Dinge, die man auch noch mit dem Studium machen kann, die gar nicht besprochen werden in einem Studium und oder irgendwie erst belächelt werden. Also es gibt so viele Sachen, die man noch machen kann mit einem abgeschlossenen Musikstudium, die ja einfach nicht unterrichtet werden. Das war überhaupt gar nicht eine Frage. Was war deine Frage nochmal?
Doch, aber vielleicht ganz kurz ergänzend dazu, das finde ich einen spannenden Punkt, da haben wir auch schon hier ein paar Mal im Podcast drüber gesprochen. Das ist Eckhard Altenmüller mal so schön gesagt, den Studierenden so Alternativen auch zeigen, dass auch ein Weg abseits des Orchesters irgendwie ein lohnenswerter Weg sein kann, wofür sich das Studium ausgezahlt hat. Und gerade in der letzten Folge war eine junge Cellistin da, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr spielen kann und die hat quasi auch für sich eine Alternative gefunden, was sie mit ihrem Cello-Studium weiterhin anfangen kann, weil man halt trotzdem auch als Musiker ganz viele Soft Skills im Studium lernt, die einem in jedem Beruf weiterhelfen. Allein diese Disziplin, sich jeden Tag zum Üben zu motivieren und das Durchhaltevermögen, das alles zu machen, ist, glaube ich, was, wofür jeder Arbeitgeber am Ende dankbar ist, auch wenn es dann nicht der Vollzeit-Orchester-Job wird oder der Vollzeit-Job an der Musikschule. Die Frage war so ein bisschen, wie die Zweifel sind. Ob du quasi jemals an dieser Entscheidung gezweifelt hast, das hast du schon so ein bisschen ja beantwortet. Also wahrscheinlich war ja aber auch noch nicht klar, als du dich fürs Studium entschieden hast, dann uns Abitur sausen zu lassen, dass du Solist werden willst, oder?
Ja, nee, also ich habe natürlich angefangen zu studieren mit der Prämisse, okay, ich möchte einen coolen Job im Orchester. Und das hat sich dann irgendwann gewandelt, als ich so ein paar Wettbewerbe gewonnen habe und ich dann einfach die große Freude hatte zu entdecken, ah ja, geil, ich kann es ja vielleicht auch probieren als Solist. Und nachdem ich den Deutschen Musikwettbewerb 2016 gewonnen habe, habe ich gedacht, okay, jetzt würde ich es gerne mal probieren, ein Management, eine Agentur zu finden und darüber dann das quasi professionell als Solist zu machen. Ich habe bis dahin ja schon ein paar Solo-Konzerte spielen dürfen. Nicht in so einer Art, dass man sagt, okay, davon kann ich jetzt komplett freischaffend leben. Weil das, was ich ja mache, ist freischaffend. Ich habe zwar mein Management und mein PR-Management und Label und wirklich viele Leute, die da für mich arbeiten, dass ich einen gut gefüllten Kalender habe und eine Absicherung in eine Zukunft, die man oft als Freischaffender, glaube ich, nicht hat. Das ist ein sehr großes Privileg, aber da gibt es so viele verschiedene Arten, Musik zu machen oder mit der Musik, mit diesem Wissen, wie du gesagt hast, mit den Softskills was anderes anzufangen. Und selbst wenn nicht, also keine Ahnung, ich habe ja zum Beispiel wieder angefangen im Café zu arbeiten als Barista. Nicht, weil ich als Musikstudent plötzlich so ein geiler Barista wäre. Ja, das wäre schön. Boah, ey, schon mal vorstellen. Anstatt Tonsatz oder Analyse hat man Latte Art. Ja, ja, Mann.
Gut besuchter Kurs auf jeden Fall.
Oh, herrlich, herrlich. Kaffee trinken. Oh, fantastisch. Nee, genau. Und ich meine, das ist ein Minijob. Also da verdiene ich jetzt nicht viel Kohle. Aber tatsächlich am Ende vom Monat sind es halt trotzdem auch die 450 Euro oder so. Ich weiß es gar nicht. Die nehme ich natürlich, aber ich mache es jetzt nicht des Geldes wegen, aber vor allem ist es halt so eine bezahlte Therapie für mich. Ich kann da hingehen und kann einfach in diesen Stunden einfach komplett den Kopf abschalten, weil wenn es dann halt heißt, da sind 10 Leute und ich muss hier gerade, so profan es auch klingen mag, Limonaden und Kaffees raushauen und Chai Lattes machen und währenddessen noch das Bananenbrot schneiden und dann realisieren, scheiße, das Eis ist leer, ich muss da nach hinten. Chef, haben wir noch Cold Brew da? Nee, muss ich auch aufsetzen. Ja gut, das alles parallel machen, dann die Bohnen, dann möchte noch jemand anders seine Gutscheinkarte aufgeladen bekommen. So, dann ist man einfach im Stress. Also jeder, der immer in der Gastro gearbeitet hat, glaube ich, wird wissen, wie das ist. Es ist mega geil. Und sowas, glaube ich, wenn man da mit einer gewissen Begeisterung rangeht, kann man viel machen. Ob das jetzt bei mir ist, ist halt Fotografie und Kaffee. Aber zum Beispiel habe ich bald auch einen Podcast, das ist ja auch was anderes. Spoiler. Genau, und einfach ein paar andere Dinge noch machen, außer der Musik, das ist mir immer schon wichtig gewesen, so eine kleine Diversifizierung, weil sonst wird mir auch schnell langweilig. Also ich will nicht nur mein Leben nur Trompete spielen.
Oh ja, ihr habt richtig gehört. Auch Simon hat ab dem 30. Juli einen eigenen Podcast. In seinem Format Classic Crush trifft er junge, spannende Menschen, die genauso wie er Musik machen und lieben und gerade karrieretechnisch richtig durchstarten. Mit ihnen spricht er über ihre Lieblingsstücke und alles, was sie sonst noch im Alltag bewegt. Gleich in der ersten Folge hat Simon die Geigerin Diana Tischtschenko zu Gast. Sie ist in der Ukraine geboren und auf der Krim aufgewachsen. Sie erzählt, wie sie ihre Heimat seit dem russischen Angriffskrieg mit Benefizkonzerten hilft. Classic Crush erscheint ab dem 30. Juli alle 2 Wochen neu in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Das heißt, du hast jetzt schon quasi so on the long run so perspektivisch im Blick, dass es da mal ein Leben danach gibt, oder?
Ja, also, das sowieso. Also ich meine, als Trompeter muss man sich, glaube ich, im Klaren sein, dass man, also gerade als, weiß ich nicht, als Solist, ich weiß nicht, ob ich bis 67 der große Solist, einfach, weißt du, schon mal vor, du bist, also es gibt Leute, die das können, Reinhold zum Beispiel, der spielt einfach sowas von Schweinegut immer noch, das verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Warum? Warum ist der so gut? Warum? So. Das ist eine ganz große Frage. Aber gut. aber ich glaube eben, es gibt ganz viele Solisten, die einfach ja mit Richtung Rente nicht mehr ganz so fit sind. Und ich meine, biologisch sind wir natürlich auf einem absteigenden Ast. Ich glaube, seit man 21 Jahre alt ist oder sowas, wenn man es mal pessimistisch sich anschaut. Natürlich kommt die Erfahrung hinzu. Und ich glaube, mit Erfahrung kann man in so einer Situation, in der wir sind, gerade wahrscheinlich sogar mehr kompensieren als verlieren. Aber am Ende, gerade wenn ich jetzt, sagen wir mal, 60, 64, 65 bin, ich weiß nicht, ob ich da noch so toll Trompete spiele. Also, ich glaube, meine Peak-Performance ist irgendwo davor. Weil es wäre auch irgendwie scheiße, wenn ich dann irgendwie so alt bin und dann, nee. Ja, deswegen anderes ja. Zeug. Also es gibt coole andere Sachen. Also ich meine, ich bezweifle auch, dass ich mit 64 noch Barista bin. Aber keine Ahnung. Anderes Zeug machen. Und jetzt dieses Jahr und letztes Jahr und so die Jahre davor ist es halt so völlig abnerden im Kaffee-Game und Fotografie schon lange. Und keine Ahnung, vielleicht habe ich irgendwann Bock, was anderes zu machen.
Ja, finde ich spannend. Also es ist ja oft auch so, ich meine, mit dem Solistendasein kommt ja nicht nur auch irgendwie das Level halten und das Niveau halten, was auch Vorbereitung und all sowas angeht, aber da kommt ja auch eine riesengroße Reisetätigkeit einfach mit einher. Man ist ja quasi, wenn es gut läuft, ja auch ultra viel unterwegs, was ja diesem typischen Familienalltag, wenn man das mal haben will, irgendwann ja auch eher so semi-gut gegenübersteht. Ne?
Ja, semi-gut ist sehr politisch korrekt ausgedrückt. das geht halt gar nicht.
Ja, also auf jeden Fall. Aber finde ich das spannend, dass du dir jetzt schon da drüber Gedanken machst. Also, weil das ja oft auch was ist, was vor allem in Hochschulen ja nicht so, eher so ein bisschen, nicht totgeschwiegen, aber so ein bisschen ungern thematisiert wird auf jeden Fall, wie quasi so die nächsten 30 Jahre aussehen könnten und will man das wirklich die nächsten 30 Jahre auch dann durchziehen. Und da finde ich es cool, wenn es so ein paar Leute gibt, die ganz offen darüber reden und sagen, naja, klar kann ich mir das nicht vorstellen und umso bekannter die Person ist, die anfängt darüber zu reden, umso entspannter finde ich ist das, umso mehr Türen macht es auf für alle die, die vielleicht aus anderen Gründen das irgendwie machen.
Ja, ich glaube vor allem einfach, wie du ja schon auch gesagt hast, diese Reproduktion von alten Schemata, die ist einfach an Hochschulen, Musikhochschulen ganz groß. Es gibt ganz viele Professoren, ich meine, es gibt nicht viele Hochschulen in generell, ne? 16 Stück glaube ich. Mhm. Und bei diesen 16 Hochschulen gibt es natürlich Professoren, die da schon Ewigkeiten sind, Professoren, Professorinnen. Bei Trompeten sind es halt fast, ich glaube, gibt eine Professorin, zwei, drei, warte mal, zwei fallen mir ein. Naja, egal, also es gibt einfach wahnsinnig viele, die schon Ewigkeiten da sind und das ist jetzt nicht immer, das kann man alles nicht pauschalisieren, aber da wird natürlich unterrichtet, wie man vor 30 Jahren unterrichtet hat und das kann gut sein. Das kann aber natürlich auch ebenso sein, wie wenn ich mit, keine Ahnung, Onkel Ralf über die Politik von 30 Jahren rede. Das ist halt auch so, dass ich mir denke, okay, ich muss ganz schnell hier weg, sonst kriege ich die absolute Krise. Und die Studenten und Studentinnen von solchen Leuten finden sicher teilweise das vielleicht dann auch gut. Und dann wird das wieder, ne, und wieder und wieder und wieder reproduziert. Und es ist halt, es ist nicht wirklich Platz für anderes. Gerade jetzt bei Trompetern hört man eigentlich, musst du eine Stelle kriegen. Punkt. Mhm. Also ja, Heiden klar. Und Probespielstellen. Ja, schön und gut. Und klar, das ist ja auch das Hauptding. Aber es gibt auch anderes. Und das finde ich, kommt mir manchmal ein bisschen zu kurz.
Ja, finde ich, gehe ich d'accord auf jeden Fall mit. Um vielleicht ganz kurz den Bogen nochmal zurückzuschlagen, wir kamen ja eigentlich von deiner Solistentätigkeit jetzt hier zu unserem kleinen Exkurs da. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, als Solist ist man ja wirklich maximal exponiert, alle gucken ja wirklich nur auf dich und viele kommen ja auch dann wegen dir zum Konzert, zum Speziellen, weil sie dich hören wollen da. Bist du aufgeregt? Oder hast du Lampenfieber vor Konzerten oder hältst du das bei dir einfach in Grenzen?
Also im Prinzip geht's. Also ich habe Lampenfieber, aber ich habe zum Beispiel nie drüber nachgedacht, irgendwie Beta-Blocker nehmen zu müssen. Das ist auch wirklich nicht empfehlenswert. Nicht machen. Aber ich bin also auch kein Psychologe und was auch immer. Also, aber so generell würde ich erstmal davon abraten, nicht einfach zu Beta-Blocker greifen. ich kenne viele, die das machen. Muss nicht sein. Ja. Das hilft nicht, vor allem nicht langfristig. Ich habe aber das Glück gehabt, dass ich nie wirklich ganz schlimme Erfahrungen habe sammeln müssen auf Bühnen. Ich hatte nie den Grund, dass ich, oder ich habe einfach nie so die richtigen Nerven gehabt. Das ist, ja, Glück. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist einfach nur Glück. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich besser vorbereitet bin oder was auch immer als andere. Ich habe da nie schlechte Erfahrungen müssen und manchmal ist es aber trotzdem so, dass ich auf der Bühne stehe und denke mir, scheiße, warum geht mir jetzt so der Arsch auf Grundeis? Das ist doch überhaupt gar kein Grund. Also, ich weiß noch letztes Jahr, nee, schon ein bisschen länger her, da hatte ich ein Rezital in der Elbphilharmonie und ich war super entspannt. Es war einfach geil. Bin auf die Bühne und dachte, ja, cool. Ja, hi, machen wir mal Musik. Und alle freuen sich. Wir gehen mal von der Bühne, hatten eine gute Zeit und es war cool. Im Prinzip ist es ja auch so. Ne? Man geht auf die Bühne, keiner will dir den Kopf abreißen. Anders als, ehrlich gesagt, bei Probespielen oder bei Wettbewerben. Also, da kommst du auf die Bühne und da sitzt da eine Jury oder jemand, Leute, die da sind, um dich zu bewerten. Was ich immer, oh, weiß ich nicht. Nee, finde ich irgendwie nicht so geil. deswegen, also ich bin froh, dass ich zum Beispiel keine Wettbewerbe mehr machen muss. Es sind ja auch meistens Leute in der Jury, die einem ja auch nichts Böses wollen. Trotzdem sitzen die aber da, um einen zu bewerten. Und das ist irgendwie unangenehm. Naja, ist auch wieder nur mein Geschmack, dass ich einfach froh bin, jetzt halt nicht unbedingt nonstop hier noch Wettbewerbe machen zu müssen. Und deswegen mache ich das auch nicht mehr. was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Wir waren wo?
Beim Rezital in Hamburg.
Ach so, ist da, genau, da war ich zum Beispiel, es war einfach super entspannt und es war, lief gut und wir hatten einfach eine coole Zeit. Und am nächsten Tag hatte ich irgendwo, ich weiß es nicht, in irgendeinem kleinen Kaff in der Stadthalle ein Rezital. Also wirklich, der Unterschied hätte nicht größer sein können. Und ich war so nervös. Ich konnte fast gar nicht. Ich dachte mir, oh, was ist denn jetzt los? Also, das war ganz schlimm. Ich war richtig nervös. Warum auch immer. Und dann ging trotzdem gut. Also, es war eben nicht so schlimm, dass ich nicht mehr spielen konnte. Aber da habe ich mich wirklich währenddessen noch gefragt, sag mal, was ist eigentlich mit dir los? Gestern war ich noch in Hamburg in der Elbphilharmonie, habe das gleiche Programm da gespielt. Da war ich überhaupt nicht nervös und heute stehe ich in Stadthalle in Unterschlupfenbach oder was. Ich weiß nicht, ob es Unterschlupfenbach gibt, das sollte jetzt irgendein Name sein, ne? Also irgendwo. Und bin mega nervös. Was aber wiederum ja auch eigentlich völlig egal ist, weil ich meine, die Mauer außenrum oder das Wohnzimmer oder diese vier Wände, die haben ja nichts damit zu tun. Ob man jetzt gut oder schlecht spielen sollte. Ne? Also ob das jetzt Carnegie Hall ist oder Wohnzimmer bei Oma. Ich möchte ja Musik für die Menschen machen. Und ich will ja ich will ja auch nicht schlecht von meiner Oma oder von meiner Familie spielen. Ehrlich gesagt, besonders dann nicht. Ich habe keine Ahnung.
Aber würdest du nicht sagen, dass du auch dann nervöser oder dass man generell nervöser ist, wenn man Leute kennt im Publikum? Ich finde, das ist so ein Phänomen, was ich oft auch beobachte.
Ich bin nervöser.
Ja, ne? Also ich meine, umso größer die Halle, umso anonymer auch so ein bisschen das Publikum. Man kann so ein bisschen, man sieht nicht mehr so viele Gesichter auch vielleicht. Es ist irgendwie so eine vielleicht verschwimmende Masse eher. Und wenn man irgendwo in einer kleinen Location spielt, im schlimmsten Fall noch irgendwie so wirklich in einem sehr intimen Rahmen, so Wohnzimmerkonzerte oder irgendwas, und man sieht wirklich in die Gesichter von jedem einzelnen Gast da rein, das macht mich auch nervöser auf jeden Fall, als auf irgendwelchen Bühnen zu stehen, finde ich.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde aber auch, selbst da kann man sich pauschalisieren. Ich hatte so coole Konzerte in großen Hallen und hatte andere Konzerte, wo ich dachte, oh mein Gott, ja, ich bin nervös. Also, das nur weil es jetzt eben Elbphilharmonie ist, zum Beispiel, heißt das nicht, okay, ich bin super entspannt. Es gab zum Beispiel ein Konzert, wo ich in Berlin Elbphilharmonie gespielt habe. Da war ich richtig nervös. Das war auch ein großes Ding und das war aber halt eben auch, wie du gesagt hast, diese große anonyme Halle. Manchmal ist es so, manchmal ist es so und ich glaube, da gibt es dann wirklich Nuancen aus dem Publikum und aus von den Leuten, die Backstage sind und wie es auch gerade selbst im Leben bestellt ist, ob du gut geschlafen hast oder nicht. Die dich dann irgendwie nervöser wirken lassen oder halt nicht. Und dann ist es unser Job, auf der Bühne so zu tun, als ob immer alles cool ist. Da ist natürlich dann die Professionalität gefragt, dass man sagt, ja, ich habe den Spaß meines Lebens, auch wenn es einem gerade vielleicht gar nicht so geht. Und das ist dann manchmal so.
Absolut. Hast du denn trotzdem eine Technik an so Tagen, wie du es gerade vorher erzählt hast, wo du dann doch irgendwie nervöser bist als sonst, um dich so ein bisschen zu fokussieren vor so einem Auftritt? Also nimmst du dir dann Zeit für dich und schließt dich dann, weiß ich, in deine Garderobe ein, um so ein bisschen zu meditieren oder
nö.
Hast du da nichts Spezielles?
Also ich versuche es meistens entspannt zu machen. Ich gucke, dass ich irgendwie halbwegs was gegessen habe davor. Das finde ich auch immer, man kann ja harte Fakten schaffen. Ich gucke einfach, ich bin nicht unterzuckert, ich habe genug getrunken. Das sind plumpe Dinge, aber genug Wasser trinken ist einfach scheiße wichtig.
Ich merke, wenn ich nicht genug Wasser getrunken habe, brauche ich gar nicht anfangen zu üben. Wird eh scheiße. Das funktioniert nicht. und vor allem Kaffee ist nicht gleich Wasser. Ganz großer Fehler. Man denkt, ich habe doch den ganzen Tag getrunken. So, ja, ist dein fünfter Kaffee, aber du hast noch kein Wasser getrunken. Ah, ja, das ist dann nicht so gut. Es macht es natürlich nicht besser, wenn man als Barista irgendwie noch Trompete üben möchte. So nach so einer Schicht, wenn man so 14 Espressi mal degustiert hat, ja, dann hat man so ein richtiges Dogshitzer-Vibrator, aber nicht gewollt.
Ja, genau.
Darf man keine Barockmusik mehr üben, weil das ist alles, das hört sich danach oldschool an. Naja, wenn ich mega nervös bin auf der Bühne, dann versuche ich mich einfach darauf zu konzentrieren, extrem tief Luft zu holen und ganz besonders auf die Luft zu achten und tief einzuatmen, besonders an O zu denken und im Prinzip mir auch immer zu sagen, eigentlich ist es scheißegal, was du hier gerade machst. Weil erstens gibt es genug andere, die auch schon mal Scheiße gespielt haben und es gibt auch ganz, mein Gott, weißt du, klar. Das hat vor allem am Ende vom Tag mehr mit der eigenen mentalen Gesundheit zu tun, dass man ja sich selbst nicht enttäuschen möchte, wenn man schlecht spielt. Aber eigentlich ist es kein Drama, mal schlecht zu spielen. Und das kommt meistens auch längst nicht so schlimm beim Publikum an. Und was mir tatsächlich hilft, was paradox klingen mag, weil ich mich am Anfang immer davor gefürchtet habe, ist zu sprechen. Bestes Ding. Ich bin nervös und dann nehme ich das Mikro in die Hand und sage so, hallo und ja, schön, dass ihr da seid, blabliblub und dann ist es auch völlig egal wo und es ist auch wirklich scheißegal, was du sagst. Hauptsache, du sagst was. Ich habe auch immer keinen Plan, was ich sage. Ich gehe auf die Bühne und sage, ja, hallo, wo sind wir heute? Bad Kissing, was spielt, Anteilsonate, was könnte ich zu Anteilsonate sagen? Ja, ist eine coole Sonate und die habe ich schon öfter gespielt und keine Ahnung, also so plumpe Anekdoten, also ich fange jetzt nicht an auf der Bühne zu sagen, ja, George Anteil ist 1900 dort und dort geboren, hat dort und dort studiert, weil das interessiert ja eh keiner. Ich denke mir, ich kann dann erzählen, dass wir vielleicht schon mal aufgenommen haben oder dass es einfach für mich persönlich irgendwie eine sauschöne Sonate ist. Ich mag den zweiten Satz am allermeisten, weil der so schön mit dem Dämpfer ist oder keiner sowas. Dass das dann wirklich so eine, ach so, der Simon erzählt mir jetzt gerade, warum der jetzt eigentlich das und das Stück mag. Das geht bei Orchesterkonzerten natürlich nicht. Warum, ist eigentlich ein bisschen komisch, aber wie gesagt, da gibt es immer nie Möglichkeiten, was zu sagen. Aber gerade bei Rezitalen, einfach ein bisschen locker von der Hüfte weg irgendwas an das Publikum ranlabern. Ich frage zum Beispiel auch ganz oft, wenn ich Pilzsonate spiele, so, ja, es kommt, ja, Pilzsonate, mach entweder einen dummen Wortwitz mit Bier oder du fragst einfach so, Hände hoch, wer kennt Karl Pilz? Und dann ist das Publikum natürlich erstmal ein bisschen, was, der hat uns das gefragt, oh, im klassischen Konzert, oh, der redet überhaupt, oh, was ist denn da los? Aber es ist immer so, dass dann ein paar Leute lachen und du merkst einfach, wie sich 90% einfach entspannen denken, ah ja, cool, witzig. Also, nee, ich kenne Karl Pilz nicht, aber das hören wir uns jetzt mal an. Und nicht so dieses, oh Gott, man darf nicht zwischen den Sätzen klatschen, wir sind jetzt hier bitte ruhig und Helga, pack bitte auf gar keinen Fall dein Bonbon aus. Da kann man, glaube ich, gut gegensteuern und vor allem verbindet es einen mit dem Publikum und dann kann man so ein bisschen die Nervosität halt auf mehrere hundert oder tausend Menschen verteilen, was einfach deutlich angenehmer ist, als wenn man der Einzige im Raum ist, der scheiße nervös ist.
Kennt ihr schon meinen Steady-Account? Auf Steady erscheinen die Podcast-Folgen bereits immer am Sonntag. So könnt ihr mit frischem Input voll motiviert in die Woche starten. Zudem hört ihr exklusiv die Sonderfolgen in der Sprechstunde dort. In der aktuellen Folge widmen wir uns hier zum Beispiel dem Thema Steuererklärung für Musikerinnen und Musiker. Zudem gibt es regelmäßig spannende und interessante Übehacks. Unterstützen könnt ihr mich bereits ab 3 Euro monatlich und die ersten 30 Tage sind natürlich kostenlos. Weitere Informationen findet ihr hier in den Shownotes. Aber nun zurück zur Folge. Ja, also finde ich spannend, aber es ist auf jeden Fall auch ein sehr ungewöhnlicher Weg. Ne? Das sieht man ja nicht bei vielen klassischen Konzerten, dass ein Solist mit dem Publikum
interagiert und spricht. Ja, aber ist doch doof. Also,
ja, voll.
Also kein Vorwurf an Leute, die es nicht machen. Das ist so, der Höfel hat gesagt, ich bin Arschloch, ich muss reden. Das ist vielleicht auch Typsache. Ich laber halt gerne
Und ich finde es irgendwie sympathisch, wenn mir jemand erzählt, warum XY einfach ein bisschen menschlich sein auf der Bühne und merken, hey komm, es ist ein klassisches Konzert, aber wir lassen heute mal 5 Grad sein und dann, ja, gucken wir mal, was passiert. Wir haben auf jeden Fall eine gute Zeit. Und das ist doch das sollte ja im Prinzip immer das Ziel sein von egal welcher Musik.
Ja, voll. Stimme ich dir ganz zu auf jeden Fall. Wir könnten stundenlang uns hier weiter so austauschen. Ich höre dir unglaublich gern zu. Es macht unglaublich Spaß, mit dir zu reden.
Danke, ist
ich
cool.
Würde aber ganz, macht Spaß. Ich würde aber ganz gern vielleicht noch, um so ein bisschen den Bogen zum Üben nochmal zu schlagen und dann auch vielleicht so ganz allmählich.
Ach so, wir sind nicht bei alles gesagt, sondern
Wir haben kein Codewort festgelegt, ne?
Ja, scheiße. Genau. Dieses Bananensplit.
Da hätte ich richtig Angst davor jedes Mal, dass ich einfach so aus Versehen dieses Wort so droppe, einfach bei alles gesagt. So wie, es gibt auch diese eine Folge mit, was, Klaus Kleber?
Du, ich hab das nicht wirklich gehört.
Ach so,
gehört.
Ich dachte, du wärst Fan.
Ach so, geil, und dann hat Klaus Kleber das Wort gedroppt und dann musste der...
Und dann gibt's... Nein. Genau, das geht, glaube ich, eine Viertelstunde nur das Interview mit ihm. Ich glaube, es war Klaus Kleber. Nee, es war nicht Klaus Kleber, wie heißt denn der andere Tagesthemen-Moderator?
Zamperoni.
Nee, der Ältere.
Der Ältere, das gibt es, also...
Nee, also er ist schon nicht mehr aktiv moderiert.
Ach, früher?
Ja. Der so aussieht wie Klaus Kleber. Ulrich Wickert.
Ach so, klar, natürlich. Stimmt, ja, ich erinnere mich. Ja.
Genau. Und dann gibt es noch eine zweite Folge mit ihm. Egal.
Oh nein, und dann hat er nach einer Viertelstunde dieses Wort gedroppt. Ist es dann so, genau, ist dann das so gnadenlos?
Ja. Und ich glaube, es war sogar live tatsächlich. Och, also ich erinnere mich, es gibt eine Live-Aufzeichnung.
Ist ja voll scheiße.
Es ist vorbei, aber es gibt ein Revival, es gibt einen zweiten
Teil. Ah, okay. Dann nochmal, okay, wollte ich gerade sagen, weil der hat ja wirklich viel zu sagen. Also.
Es war ein ultra geiles Interview, also kann ich es auch nur empfehlen, es ist ein geiles Gespräch, geiler Typ auf jeden Fall.
Mega, ja, das glaube ich.
Genau, jetzt habe ich meinen Fall verloren. wir wollten den Bogen schlagen zum Üben. Ich fand es vorher spannend, du hast gesagt, dass es dir auch schwerfällt, so einen Tag Pause zu machen. Jetzt ist aber natürlich Erholung ja auch irgendwie wichtig, um nicht so ganz in diesem Loch Musik und Trompete zu versinken. Was machst du denn, um dich so ein bisschen davon zu befreien? Also hast du irgendwie so bewusst gewählte freie Tage mal in der Woche?
Nein.
Wo du versuchst dann zumindest zu reduzieren? Okay, nein. Und was machst du, um abzuschalten, wenn du nicht gerade im Café stehst? Also
ja, das ist halt immer die Frage. Verrückt werden.
Das ist auch eine Möglichkeit.
Ja, wie gesagt, ich bin da leider also keine gute Ansprechperson, wenn es darum geht. Also ich mache mir gerne viel Stress. Und das ist nicht gut. Nö, das ist nicht gut. Da muss ich dann halt gucken, dass ich irgendwie sane bleibe und sonst mit meiner Therapeutin drüber spreche.
Okay.
Das hilft.
Ja, aber es ist so geil, dass du öffentlich sagst, also finde ich geil. Also dass man sich da irgendwie Hilfe holt und halt für sich akzeptiert, dass man das nicht irgendwie allein mit sich irgendwie so aushadern muss, sondern ich finde, Trompete ist sowieso ein sehr ehrlicher Spiegel von einem selbst, so dass irgendwie, man gibt da irgendwie, also das ein unmittelbares Feedback, das Instrument, was es einem so gibt, was ich so vom Gefühl her bei wenigen anderen Instrumenten so immer mitbekomme, weil das Ding eigentlich unglaublich ehrlich dir zurückspielt, was du da reingibst halt.
Und wenn leider.
Einen Kack-Tag hast und irgendwie, genau, wenn du einen Kack-Tag hast, aus irgendwelchen Gründen, dann spielt man entsprechend und klingt uns halt mit sich selbst halt super schnell unzufrieden. Und das ist von daher, also finde ich es geil, dann damit auch zum Therapeuten oder Therapeutin zu gehen.
Ja, also kann ich jeder nur empfehlen. Bestes. Ist es natürlich, wenn man es selbst zahlen muss, wenn es die Krankenkasse nicht übernimmt, kann es ein bisschen pricey werden. Aber ehrlich gesagt ist das well spent money. Und jedes Mal, wenn ich da bin, bin ich so oft da. Aber ist wirklich eine sehr gute Therapeutin und da bin ich Gott froh, dass ich da bin, weil die paar Mal, die ich da bin, da wird einfach viel geredet, viel durchgearbeitet und das hat natürlich auch noch viele andere Gründe. Also es ist jetzt nicht nur, weil ich mit dem Trompetenüben unzufrieden bin, aber generell das Thema zur Therapie gehen, so ein bisschen entdämonisieren, wird so langsam echt mal Zeit. Also ich glaube, es gibt ja immer noch Vorurteile von Leuten gegenüber und das, ich meine, seit wie vielen Jahren sagen wir schon, nein, wir müssen alle aufhören, das zu verteufeln. Ja, also irgendwie tut sich da seitdem nicht so, außer so ein paar fancy Instagram-Posts,
sieht man sonst leider nicht so wirklich viel. Klar, ich rede ja auch nicht nonstop drüber, aber
ja, klar.
Man tut sich selbst trotzdem immer ein bisschen schwer, wenn man sagt, ja, ich gehe zur Therapie. Und es ist vielleicht auch so ein Ding, dass irgendwie, das ist jetzt Mutmaßung, weiß ich natürlich nicht, aber ich glaube, dass auch einfach Männer seltener zur Therapie gehen. Und deswegen sind, glaube ich, auch Männer einfach öfter Arschlöcher.
Oder zumindest weniger oft öffentlich drüber reden, glaube ich.
Ne? Ja, oder denken, sie müssen selber mit sich ausmachen.
Ja, ja, genau.
Nee. Nein, also ich könnte das gar nicht selbst mit mir ausmachen. Das ist ja ein Ding, wenn ich von dem Subjektive ins Objektive gehe, dass mir jemand dabei hilft von außen. Ich kann mir von außen nicht helfen. Das geht ja nicht. Da würde ich mich ja selber anlügen und das würdest du ja sofort checken. Also ich kann es nicht. Bin jetzt kein Psychologe, um zu sagen, nein, das geht auf gar keinen Fall, aber sich Hilfe suchen ist super gut und das hilft einem in jeder Situation und genau, das muss man nicht erst dann machen, wenn es zu spät ist und man merkt, okay, ich bin jetzt hier voll im Burnout oder in schweren Depressionen, sondern das kann und sollte eigentlich jeder machen. Wenn es die Möglichkeit dann gibt, Therapieplätze finden, ist halt auch ungefähr so wie im Lotto gewinnen.
Das ist leider schwierig, genau. Wir kommen schon zum Ende tatsächlich und da habe ich mal zwei Fragen, die ich meinen Gästen gern stelle, und zwar mal abseits von der Musik, was lernst du gerade oder was übst du gerade, was du noch nicht gut kannst, und es darf auch nicht bei dir Fotografie und die Baristerei sein.
Ach so, ja, unfair, weißt du, jetzt habe ich genau das gemacht, um mit dem Podcast das angeben zu können, und dann heißt es jetzt plötzlich, darf ich nicht nehmen, das ist nicht in Ordnung. Was lerne ich, naja, zum Beispiel diese Geschichte, das hat natürlich jetzt indirekt auch wieder mit dem Üben zu tun, aber nicht verrückt werden, dass ich mir, wenn ich mir mein Tagebuch schreibe, was Teil von meiner Therapie ist, dass ich mir da oft reinschreibe, ey, chill, wirklich, dass ich da nicht jedes Mal nicht durchdrehe, aber auch, kleine Dinge wertschätze und merke, hey, heute hast du gut geübt. Und dann schreibe ich das rein. Und dann heißt das, ja, ich habe heute wirklich gut geübt. Oder ich habe heute, keine Ahnung. Also so, ne, dass man nicht immer nur denkt, ja, es könnte alles besser sein. So dieses Perfektionismus-Syndrom, dass man denkt, ich muss ja jeden Tag weiter üben. Ich muss jeden Tag noch besser werden. Oh, die anderen sind schon da. Ich muss das auch machen. Und geht mal wieder auf Instagram und doomscrollt XY und sieht, der eine macht Urlaub, aber hat währenddessen das und die andere. Also, und dann denkt man immer, ich bin der Schlechteste oder die Schlechteste, die es gibt auf der ganzen Welt. Und dass man da ein bisschen, einerseits das einfach auch lässt. Ne? Also ich schmeiß die Leute auf Instagram dann halt raus. Das hat dann nichts mit persönlichen, also muss man das einfach nicht sehen, ganz einfach.
Ja, klar.
Und andererseits selber zu realisieren, okay, heute war ein guter Tag, es war entspannt, ich habe gut gekocht und ich habe das Bad geputzt. Und das sind schöne Dinge, habe ich gut gemacht. Ja, ich glaube, das ist das, was ich gerade so in Baby Steps lerne, kleine Dinge wertzuschätzen, die einem im Alltag gut tun. Da hängt natürlich das Üben bei mir drin, da hängt natürlich die Barista-Geschichte mit drin, weil das eine das andere natürlich bedingt, aber eben solche profanen Dinge wie, ich habe heute einen Spaziergang gemacht oder ich war heute einfach mal faul und das war schön. Das ist manchmal einfach schön, wenn man sich solche Dinge kurz mal vor Augen hält und dann geht man mit einem ganz anderen Gefühl irgendwie ins Bett als wenn man das nicht gemacht hat. Das ist aber auch eine sehr spezifische Sache, aber im Prinzip.
Ja, aber gar nicht. Also ich weiß nicht, ob du den Podcast Hotel Matze kennst.
Ja, ich kenne es, aber ich habe es noch nie gehört, leider.
Da gab es mal vor, ich habe schon vor 2 oder 3 Jahren so eine regelmäßige Serie mit Philipp Siefers, dem Gründer von Einhorn. Und die hatten immer das Beste des Tages, so ein gemeinsames Google-Doc, was sie hatten. Und das fand ich ultra geil als Idee. Und das habe ich mir auch mal angefangen, glaube ich, auch vor 2 oder 3 Jahren. Wo ich jeden Tag immer eine Sache aufschreibe, die das Beste des Tages war. Und das sind auch so Kleinigkeiten wie, wir haben hier in der Nähe einen Bäcker zum Beispiel, wenn ich morgens an meinem Fahrrad vorbeifahre und dann riecht es unglaublich geil nach frisch gebackenen Croissants und Brötchen
geil.
Und was. Finde ich geil.
Oh.
Und dann habe ich mir aufgeschrieben letztens, dachte so, ich bin da morgens vorbeigefahren, es war ein schöner Sommertag gewesen und bin da vorbeigeradelt und dachte so, geil, Das war geil. Das ist so ein kleines Ding, es muss ja nichts Großes sein, aber auch, genau, wie du sagst, auch gut geübt oder sowas, das kann man sich auch reinschreiben. Und dann vor allem an Tagen, wo es dann nicht so gut läuft, da reinzugucken und zu sagen, ah ja, ne, aber das kommt auch wieder und es gibt ganz gute Tage, es gibt schlechte Tage. Und das so in Relation alles zu sehen und nicht so ultimativ, das ist halt ist alles Kacke und man gerät halt schnell in so einen Strudel einfach rein.
Genau. Deshalb,
von daher finde ich es gar nicht so Special Interest, wie du, glaube ich, jetzt denkst. Also,
dieses, ich finde es voll das schöne Beispiel, wenn du sagst, ich bin an der Bäckerei vorbeigefahren erstens habe ich sofort den Geruch in der Nase, ich glaube, jeder hat diesen Geruch in der Nase und genau das sind ja auch diese kleinen Freuden des Tages. Ich meine, was gibt es Schöneres mit einem Fahrrad, einem schönen Sommertag, morgens am besten noch nicht ganz so heiß wie mittags und dann riecht man frisch gebackene Croissants von einem schönen Café in der Nachbarschaft. Da denkt man sich doch in dem Moment, geil, einfach und wie simpel und wie schön kann es eigentlich sein. Genau sowas, ja.
Und wenn du jetzt auf dein Studium jetzt so von heute aus zurückblicken würdest, hättest du einen Tipp, dem du deinem jüngeren Erstsemester ich gerne mitgeben würdest, aus deinem heutigen Blickwinkel, um den du damals froh gewesen wärst?
Sicher. Ich glaube vielleicht am ehesten noch weniger in diesen Schubladen denken. Und offener sein. Also ich glaube, ich war als Erstsemester, ich war sicher so bis ich, keine Ahnung, ich schätze mal so bis 2016, 2017 war ich schon, glaube ich, so ein bisschen ein Fachidiot. Nichts anderes gemacht. Ich habe schon anderes Zeug gemacht, das mit der Fotografie war da, aber ich war da so voll drin und habe das so gemacht um der Sache willen irgendwie. Und ich habe Musik natürlich geliebt und alles, aber gerade so dieses, dass man Solist sein kann, beziehungsweise, dass man nicht ins Orchester muss oder in die Musikschule, also dass es nicht nur diese klassischen zwei Wege gibt, sondern dass man auch was ganz anderes machen kann und dass es selbst beim ganz anderen immer noch tausend andere Nuancen gibt. Also ich weiß noch, dass es hieß, ja, du, guck mal, du musst doch auch das machen und mach doch mal mehr das und mach doch mal das und mach doch mal mehr Barocktrompete und mach doch mal sowas. Und ich war dann so, ja, ich mache aber gerade anderes Zeug. Also es ist bis heute noch so. Also ich habe nichts gegen Barocktrompete, um Gottes Willen. Ich habe aber nur keine. Und ich hatte einfach noch keine Kapazität, das zu machen. Weil ich es hasse, sondern einfach, also unter uns, ne, hört ja keiner zu, Barockmusik ist jetzt nicht mein Favorite. Ich mache es natürlich, aber ehrlich gesagt, kein Mensch muss das machen, was man denkt, was man machen muss, also zumindest nicht als Freischaffender. Und da habe ich natürlich jetzt ein wahnsinniges Privileg, dass ich sagen kann, hey, ich mache jetzt mit einem DJ zusammen, der auch Komponist ist, so freie Improvisation mit Trompete und Elektronik. Ich meine, ich bin kein Jazz-Trompeter. Also um Gottes Willen, selbst wenn ich da manchmal Miles Davis spiele, aber ich bin kein Jazz-Trompeter. Trotzdem eine gewisse Freiheit zu haben und sich auf die Bühne zu stellen und sagen, okay, wir improvisieren jetzt, aber das ist ja kein... Es ist ja kein Improvisieren im Stile von Miles Davis, sondern dann ganz freie Zeug. Einfach Zeug. Und am Ende ist es vielleicht geil und vielleicht ist es halt auch mal scheiße. Und dass man da, glaube ich, dass man ein bisschen mehr Mut zum Scheitern hat, weil man sich neue Sachen traut, das wäre vielleicht ganz cool gewesen zu wissen. Ich bin jetzt aber auch überhaupt nicht traurig, wie mein Studium verlaufen ist. Deswegen, also... Ist nicht so, dass ich sage, ja, ich würde jetzt grundlegend was verändern. Einfach vielleicht ein bisschen mehr freche Neugier und ein bisschen mehr Feingefühl an der einen oder anderen Stelle, dass man nicht so dieser klassische doofe Trompeter ist, in Anführungsstrichen.
Aber das finde ich ein gutes Schlusswort. Also ich finde Mut zum Scheitern, das ist doch so ein geiler Wunsch, den man sich mitgeben kann. Vielen Dank, Simon. Das hat ultra viel Spaß gemacht.
Ja, likewise. Das war echt cool. Danke für die Einladung.
Vielen lieben Dank, Simon. Das hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet ein paar Anregungen für euer Üben oder für euren nächsten Unterricht mitnehmen. Mehr Infos gibt's wie immer auf meinem Blog. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfiehlt ihn doch euren Freunden weiter oder bewertet den Podcast im Podcatcher eurer Wahl. Damit hilft ihr anderen, den Podcast noch leichter zu entdecken. Ich würde mich in jedem Fall sehr freuen. Ciao und bis zum nächsten Mal, euer Patrick.
Die Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.